Und dann sollte er in der Rüstung des Königs kämpfen und hat gemerkt, er kann damit noch nicht mal gehen. Das war ihm viel zu schwer. Und er hat mit den Mitteln, die er kannte, seine Schleuder, mit den Steinen, die er gefunden hat, damit hat er gekämpft und hat gesiegt, wie wir wissen. Nicht er hat gesiegt, Gott hat ihn benutzt zum Sieg. Und übertragen für uns hieß das dann, wir müssen uns nichts von außen überstülpen lassen, sondern gucken, wo liegen unsere Begabungen? Entschuldigt. Wo liegen unsere Begabungen? Was sind unsere Steine? Was hat Gott uns in die Hand gelegt? Und jetzt, wo wir über das Frühstückstreffen gesprochen haben, wir sind manchmal so ein kleiner, schwacher Haufen, aber wir haben auch Begabung. Wir können ein bisschen Musik machen. Wir können einen Raum festlich gestalten. Wir können den Tisch toll decken. Was Menschen auffällt, ist diese Wärme auch. Wir haben jetzt eine ältere Dame im Krankenhaus gehabt, der es nicht gut geht. Und die sagt, sie hat diese Herzlichkeit ganz doll gespürt, die hier ist, dass die Leute das, was sie tun, nicht als Pflichterfüllung abarbeiten. Also ich habe jetzt was für den Herrn getan, so, ich bin ein guter Mensch. Sondern, dass das wirklich von Herzen kommt. Dass wir wünschen, dass die Menschen zu Jesus kommen. Lasst uns auf diesen, also gestern habe ich so gedacht, wir haben vorauseilenden Gehorsam geleistet. Das ist ja manchmal so, wenn es einem auf dem Herzen liegt. Und lasst uns auf diesem Weg weitergehen. Mit den Gaben, die wir haben, unserer Umwelt dienen und helfen. Und mir ist auch deutlich geworden, dass diese Geschichten oder dieses historische Geschehen im Alten Testament ist ja nicht einfach nur so geschehen. Alles, was in der Bibel steht, dient uns, ich muss hier mal gucken, dient uns zur Ermahnung, zur Ermutigung, zur Auferbauung und wir sollen daraus lernen. Wir sollen daraus lernen. Da steht nichts umsonst in der Bibel, nicht ein Wort. Und ich wusste erst nicht so richtig heute, ich konnte mir keinen Text zurechtsuchen und habe dann einfach den angegebenen Predigtext genommen und habe dann gemerkt, dass der mir auch sehr auf dem Herzen liegt. Wie ihr ja wisst, war ich letztes Jahr mit Uwe Seppmann da in Israel, habe auf dem Berg Karmel gestanden, wo dieses Karmeliterkloster ist und es geht, wie ihr erraten könnt, um Elia. Ich habe die Predigt genannt, ein Prophet auf der Flucht. Hätte ich jetzt nicht gesagt, dass es Elia ist, wäre euch bestimmt noch einer eingefallen. Ne? Welcher Prophet war noch auf der Flucht? Jona. Jona, aber richtig toll. Aber Elia war auch ein Prophet auf der Flucht. Wir lesen mal den Text, den angegebenen Predigtext. Und Ahab berichtete der Isabel alles, was Elia getan hatte. Und den ganzen Hergang, wie er alle Propheten mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, du sollst, so sollen mir die Götter tun und so sollen sie hinzufügen, ja morgen um diese Zeit mache ich dem Leben eines von ihnen gleich. Also er soll getötet werden, so wie die Baalspriester. Da fürchtete er sich und er machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba, das zu Juda gehört, und er ließ seinen Diener dort zurück. Er selbst aber ging in die Wüste eine Tagesreise weit und kam und ließ sich unter einen einzelnen Ginsterstrauch nieder. Da wünschte er sich, sterben zu können und sagte, es ist genug. Nun, Herr, nimm mein Leben hin, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Dann legte er sich nieder und schlief unter dem Ginsterstrauch ein. Und siehe da, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf, iss. Und als er aufblickte, siehe, da lagen neben seinem Kopf ein Brotfladen auf heißen Steinen gebacken und ein Krug Wasser. Und er aß und trank und legte sich wieder hin. Und der Engel des Herrn kehrte zurück, kam zum zweiten Mal und rührte ihn an und sprach, steh auf, iss, denn der Weg ist zu weit für dich. Da stand er auf und aß und trank und er ging in der Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte bis an den Berg Gottes, den Horeb. Danke. Wenn man, ich muss hier noch einmal ganz kurz was klicken. Ach, diese Technik, so. Aber ich kriege das auch. Nee, ich habe das groß genug gemacht, ich kann das lesen. Okay. Wir müssen, wenn man diesen Text jetzt so hört, muss man vielleicht erstmal überlegen, man muss das Umfeld betrachten erstmal. In welcher Zeit spielt das überhaupt? Wie ist es dazu gekommen? Was hat er überhaupt für Sorgen? Warum ist er weggelaufen? Und wenn man das Buch der Könige studiert, es ist für mich sehr interessant. Da sind so viele lehrreiche Aspekte drin. Eigentlich muss man schon anfangen, spätestens bei Salomo eigentlich. Ihr wisst, dass das Reich geteilt wurde. Und schuld war König Salomo. König Salomo hatte viele ausländische Frauen. Das war vielleicht noch nicht das Problem, aber sie brachten ihre Götter mit. Und er hat sich im Alter zum Götzendienst verführen lassen. Er baute ihnen Tempel und er selber hat Götzendienst betrieben. Und Gott sagt, deswegen nehme ich das Reich von dir und ich werde es teilen. Aber um meines Knechtes David willen tue ich es erst, nachdem du gestorben bist. Salomo ist gerade mal so tot, da kommt es zur Teilung des Reiches. Und all die Pracht und Herrlichkeit, wenn man mal liest, wie es zu Salomos Zeiten war, Silber wurde geachtet wie Steine, weil es so viel davon gab. Die haben nicht mehr aus silbernen Bechern getrunken. Das war zu billig. Das Land hatte unter Salomo, solange er gehorsam war, einen unermesslichen Reichtum. Die Königin von Saba kam, hat alles bestaunt. Und es fing mit der Abgötterei an. Und diese Abgötterei, das zieht sich dann durch das Buch der Könige hindurch, durch beide Bücher. Es geht immer wieder darum, das Volk, die Könige von der Abgötterei wegzuholen. Was ist das erste Gebot? Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das allererste Gebot. Gott lässt sich nicht die Ehre nehmen. So, das Reich wird geteilt. Ich habe eine Weile gebraucht, bevor ich die Namen auseinanderhalten konnte. Also heute weiß ich, Rehabeam ist der Nachfolger von Salomo in Juda. Und Rehobeam, der war in Israel im Nordreich und hat die anderen Stämme, die 10 Stämme unter sich gehabt. Und es taucht immer wieder ein Wort auf bei den Königen, sie wandelten in der Sünde Rehobeams. Und das wird ihnen jedes Mal als Sünde angerechnet. Der Asa macht mal eine Ausnahme zwischendurch, König Asa, aber die anderen wandelten immer in der Sünde Rehobeams. Und man muss mal verstehen, was da passiert ist. Als das Reich geteilt wurde, ich habe in der MacArthur Studienbibel sind da schöne Karten zu drin. Kurz über Jerusalem ist die Teilungslinie. Da ist das Land geteilt. Und der Tempel stand ja nun mal in Jerusalem. Und die Stämme im Nordreich, die hatten durch die Grenze, kennen wir ja alles noch mit Grenze, hatten keinen ungehinderten Zugang mehr zum Tempel. Und der König vom Nordreich hatte nur Angst, dass seine Leute sich durch den Tempel verleiten lassen, in Anführungsstrichen, wieder zum Heiligtum zu laufen und Gott zu dienen. Und er schafft ihnen Ersatzheiligtümer. Er gießt 2 goldene Kälber, stellt sie auf, eins in Bethel und eins ganz oben im Norden in Dan, sodass die Leute entweder da oder dahin laufen können. Er schafft ein richtiges Gottesdienstsystem. Er denkt sich Feiertage aus. Er schafft eine Priesterkaste, um diesen, also man stelle sich das vor, um diesen goldenen Kälbern zu dienen, sie anzubeten und sagt, Israel, das ist dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Hört ihr das? Wie können 2 goldene Kälber ein Volk aus Ägyptenland führen? Und diese Sünde, das ist natürlich für Gott der blanke Hohn. Das ist der blanke Hohn. Und in diesem Spannungsfeld, und die Könige, die reihen sich dann aneinander. Der König Ahab, unter dem die Geschichte hier passiert, ist der achte ab Salomo. Ist der achte. Und Ahab, der hat noch eine besondere Qualität. Also er setzt dem Ganzen noch eins obendrauf. Er heiratet die Isabel, sie wird in den Auslegungen als wirklich böse Frau bezeichnet, die den Götzendienst zur Staatsreligion macht und versucht, die Propheten alle umzubringen. Also es herrscht richtige Verfolgung. Einige werden versteckt von dem einen Diener, Obadja, aber es herrscht richtige Verfolgung und staatlich angeordneter Götzendienst. Und in diese Zeit hinein kommt Elia. Von Elia wissen wir nicht viel. Wir wissen nicht seine Herkunft, was er für ein Mensch war. Er taucht auf einmal auf, er wird von Gott beauftragt und er tut einfach das, was er tun soll. Es fängt an, dass er darum betet, dass es nicht mehr regnet. Es kommt eine Dürre übers Land. Man muss da vielleicht mal wissen, dass der Baal heißt Gott des Regens und der Fruchtbarkeit. Hört ihr den Hohn? Gott sagt, euer Baal kann euch keinen Regen und keine Fruchtbarkeit geben. Wenn ich es sage, regnet es nicht mehr. Ne? Und es hört auf zu regnen. Diese Trockenheit, die dauert 3,5 Jahre. Es gibt hier viele Aspekte, die man bedenken könnte. Auch diese 3,5 Jahre werden eine Bedeutung haben, eine halbe Trübsalzeit. Aber man kann nicht alles behandeln. Es ist eine Trockenheit, eine Dürre. Wenn die Menschen Gott nicht gehorchen, wenn sie Abgötterei betreiben, herrscht Dürre. Es herrscht Dürre. Und doch auch in dieser Zeit geschehen Wunder. Die Diener Gottes werden versorgt. Die 100 Propheten, die aufgeteilt sind, in den Höhlen werden versorgt. Elia selber wird versorgt, erst am Bach Kriet, dann bei der Witwe zu Zapa. Wisst ihr, was sein Name bedeutet? Elias Name? Der Herr ist Gott. Also merkt ihr, es ist nichts einfach so. Es hat alles seine Bedeutung, was da geschieht. Der Herr ist Gott. Und der Fruchtbarkeitsgott, der Baal, der Gott des Regens, ist vollkommen machtlos. Was hat diese Dürre zu sagen? Ist sie nur eine Strafe? Ist sie nur eine Laune? Oder was hat diese Dürre für einen Zweck? Die Menschen sollen ermahnt werden, sie sollen zur Umkehr gerufen werden. Gott hätte sie ja auch gleich alle töten können. Macht er ja nicht. Macht er ja nicht. Gott will nicht den Tod des Sünders. Gott will, dass er umkehrt, dass er lebt. Die Dürre ist eigentlich ein Umkehrruf. Oder nicht eigentlich, es ist ein Umkehrruf. Und wenn man es überträgt in die heutige Zeit, wenn wir Dürren im Leben erleben, kennt ihr Dürren im Leben? Ja. Auch Gemeinden heute, es gibt immer Dürren, Durststrecken, dann ist mal zu wenig Segen da, es ist zu wenig Geld da, es sind zu wenig Begabungen da. Warum ist das so? Warum ist das so? Gott ist nicht zu arm, der hat alles und er kann geben im Übermaß und er will auch geben. Und auch heute mahnt uns Gott durch Dinge. Er schickt uns heute keine Propheten mehr in dem Maße, wie es damals gewesen ist. Wir werden heute kein Elia mehr erleben. Im Hebräer 1, der erste Vers, der gibt uns darauf eine Antwort. Also ich, nach der Bibelstundenreihe über Hebräer, weiß ich es fast auswendig. Nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hatte, durch die Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben aller Dinge und durch den er die Welten geschaffen hat. Also Gott hat in alttestamentlichen Zeiten durch Propheten gesprochen. Er hat Mose die Gebote gegeben, Mose hat sie weitergegeben. Er hat immer wieder Propheten geschickt, die gesagt haben, geht da lang, mach das nicht, lass das sein, kehrt wieder um zu Gott. Und wir heute, wir haben Gottes Wort. Gott selber spricht zu uns. Wir haben das große Vorrecht, jeden Tag nachlesen zu können, was Gott möchte. Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Wie oft hat Gott zu Salomo gesprochen in seinem Leben? Dreimal. Dreimal. Einmal die Sache mit der Weisheit, als er darum bittet und Gott ihm noch den Reichtum dazu gibt. Einmal, als er den Tempel fertig hat, da sagt er ihm, wenn du in meinen Wegen wandelst und so weiter, dann will ich dich segnen. Und einmal zum Schluss hin. Da sagt er ihm, dass er Abgötterei betrieben hat und dass er ihm das Reich wegnehmen wird. Gott hat dreimal zu Salomo gesprochen. Wir können jeden Tag die Bibel aufschlagen. Jeden Tag. So, Elia ist erstmal, jetzt ist Trockenheit, Elia ist bei der Witwe. Und eine lange Zeit passiert irgendwo nichts. Es ist Trockenheit, 3 Jahre. Und Elia wird auch gebetet haben, dass sich was ändert. Es passiert aber nichts. Zwischendurch stirbt ihr Sohn. Und wenn man es liest, Elia ist verzweifelt und er hadert auch ein Stück mit Gott und er bittet ihn und Gott erhört ihn. Und dieser Sohn wird wieder lebendig. Und ich denke, das ist ein Wunder, das in vielfacher Weise etwas bewirkt. Es bewirkt in der Witwe Glauben. Es stärkt Elia für seinen kommenden Dienst. Er weiß, Gott ist immer noch da. Gott hört mein Gebet. Er tut Dinge, die unmöglich sind. Gott tut Dinge, die unmöglich sind. Also selbst der Bote Gottes, Elia, wird auferbaut durch dieses Wunder. Und die Witwe kommt zum Glauben. Und der Junge lebt, um ihn nicht zu vergessen. Ist euch bekannt, wir machen kurze Pause, ist euch bekannt, wie viele Totenauferweckungen es gab in der Bibel? Also ich habe nachgelesen, ich bin jetzt im Vorteil, ich kann ablesen. Zählt mal durch so in Gedanken, auf wie viel kommt ihr? Na, Papa darf sagen. Also Elia ist uns klar, ne? So. Bei Elisa passiert fast das Gleiche nochmal, wo der Junge sagt, mein Kopf, und der Vater bringt ihn dann zu seiner Mutter und dann stirbt er, ne? Und sie trägt ihn dann auf den Berg Karmel, wo Elisa sitzt, da oben auf dem Berg, ne? Das wisst ihr auch. Dann wird ein Mann in das Grab Elisas gelegt, eine Leiche wird in das Grab Elisas gelegt und er wird wieder lebendig. Ist nachzulesen, 2. Könige 13, Vers 20 und 21. Dann gibt es noch den Sohn der Witwe von Nain, ne? Das wissen wir. Die Tochter von Jairus, auch Jesus. Lazarus ist ganz klar. Und dann, Naemi, das musst du eigentlich wissen. Eine Tabitha wird auferweckt. Von Petrus. Und dann fällt ein junger Mann aus dem Fenster, weil die Predigt so lang ist. Aber wir sind ja eben ehrlich, sitzt ja keiner im Fenster. Und so lang bin ich ja auch immer nicht. Also, die Bibel berichtet uns von 8 Auferweckung, wo richtig tote Menschen wieder in das irdische Leben zurückkehren. Und dieses Wunder mit der Auferweckung dieses Sohnes von der Witwe dort, das erwähnt Jesus auch nochmal in Lukas 4. Dass das Heil und die Wunder nicht auf das Volk Gottes beschränkt sind, dass Gott seinen Propheten zu einer Heidin geschickt hat, weil die bereit war, ihn aufzunehmen. Könnt ihr euch erinnern, wie er dahin kam in diese Stadt? Sie hatte gerade Holz gesammelt, wollte nach Hause gehen, das letzte bisschen Mehl, was sie hatte, den letzten kleinen Schluck Öl, wollte was backen, mit ihrem Sohn essen und dann sterben, weil mehr hatten sie nicht. Und dann kommt Elia und sagt, gib mir was davon. Oh, wenn es ans Eingemachte geht, wenn das letzte bisschen da ist und wir nicht wissen, ob was wiederkommt und der Mann Gottes kommt und sagt, gib mir davon. Sie tut es. Sie tut es. Und diesen Gehorsamsschritt, den belohnt Gott. Das ist ein gewaltiger Gehorsamsschritt. So, dann kriegt Elia einen neuen Befehl. Geh los. Er trifft Ahab unterwegs. Erst den Kämmerer, der hat Angst. Dann trifft er auf Ahab. Und dann passiert eine Sache, die heute so ähnlich auch ist. Der Diener Gottes wird für das Tun Gottes verantwortlich gemacht. Ahab sagt, du bist schuld, dass Dürre ist. Und Elia sagt, nein, du bist schuld, weil du das Volk verführst zur Abgötterei. Gott straft euch. Und Elia wäre ja als Mensch auch gar nicht in der Lage gewesen, eine Dürre zu verursachen. Natürlich steckt Gott dahinter. Elia ist bloß ein Mensch, der Gott gehorcht, die Wunder tut Gott. Und Ahab lässt sich darauf ein, was Elia fordert, dass sie dieses Treffen dort auf dem Berg Karmel machen. Elia hätte gerne auch noch die 400 Propheten der Aschera dabei gehabt. Nicht nur die 450 Baalspriester, aber da hätten seine Arme wohl dicker sein müssen. Ich denke, wir haben das Geschehen im Kopf. Ich skizziere es kurz. Sie treffen sich da oben, sie vereinbaren, dass jeder ein Tier schlachtet, ein Rind, es auf einen Haufen legt, auf einen Altar, kein Feuer daran legen, ihren Gott anbeten und da, wo Feuer von Gott kommt, da ist es der richtige Gott. Und Elia bringt hier das Hauptanliegen Gottes in Worte. Wie lange wollt ihr auf beiden Seiten hinken? Das ist eigentlich der Kerngedanke, darum geht es. Da kommt raus, worum es eigentlich geht bei all diesen Dingen. Wie lange wollt ihr auf beiden Seiten hinken? Wenn Gott ist, folge ihm nach. Und wenn Baal Gott ist, dann folge dem nach. Dann wissen wir ja, die humpeln da rum und die ritzen sich und sie geraten sogar in Verzückung. Sie steigern sich in Ekstase und nichts passiert. Nichts. Kein Ton. Elia verspottet sie. Hätte ich gewesen sein können. Er ist voller Spott und Hohn. Und um dem Ganzen noch einen aufzusetzen, lässt er noch, ich glaube, 12 Eimer Wasser rübergießen über das Opfer, was er zubereitet hat. Und dann sagt er zu Gott, Gott, jetzt zeige, dass ich das getan habe, was du mir befohlen hast. Also, das ist wichtig. Elia ist kein selbstherrlicher Mensch, der jetzt da irgendwie eine Show veranstaltet, die er sich ausgedacht hat, er macht genau das, was Gott ihm gesagt hat. Und Gott schickt Feuer und es verbrennt alles. Und Elia ergreift sofort die Initiative und sagt, haltet die Baalspriester fest. Sie werden runtergeführt zum Bach und er tötet sie alle. Diejenigen, die das Volk zur Sünde verführen, haben von Gott keine Schonung zu erwarten. Und sie werden nach ihrem irdischen Tod nicht ins Paradies eingegangen sein. Davon gehe ich ganz stark aus. Was mir auffällt, ist, dass das verführte Volk nicht getötet wird. Selbst König Ahab wird nicht getötet. Also Gott unterscheidet zwischen Verführtem und Verführer. Und das Volk wendet sich wieder Gott zu. Und jetzt kommen wir eigentlich zu dem Punkt, worum es heute hauptsächlich geht, wenn es auch vielleicht nicht ganz so lang sein wird. Elia hat gerade ein riesengroßes Wunder erlebt. Und Wahrscheinlich bekommt er Angst vor seiner eigenen Courage. Isabel ist auf einmal immer noch da und sie lässt ihm sagen, das hast du nicht umsonst gemacht. Isabel ist auf einmal immer noch da. Und Elia, auf einmal merkt er, ich bin ja doch nur ein Mensch. Und mir drängt sich so die Parallele förmlich auf. Wenn wir Großes erlebt haben in unserem Christenleben, Gebetserhörung, auf einmal ist was ganz Tolles passiert oder wir sind getauft worden oder wir irgendwas Schönes, was Großes von Gott ist passiert. Und auf einmal bekommen wir wieder Angst und wir würden uns am liebsten verstecken und weglaufen und wollen gar nicht mehr vorne stehen und denken, oh, was denken die bloß alle über mich? Und so ähnlich ging es gestern in dem, was wir hörten, auch. Wer steht auf einmal so groß und mächtig vor uns? Gestern ging es um Goliath, heute ist es Isabel. Und Elia handelt vollkommen menschlich und läuft weg. Aber wisst ihr, was er bei dem Weglaufen nicht tut? Er wandelt nicht in der Sünde Rehobiams. Und er nimmt sich nicht selber das Leben. Er redet mit Gott und sagt, Gott, ich kann eigentlich nicht mehr. Nimm du mir mein Leben. Er redet noch mit Gott. Er bittet Gott. Und er treibt keine Abgötterei. In aller Schwäche, das unterscheidet ihn. Und jetzt kommt das wunderbare Reagieren Gottes darauf. Sein Diener, den er benutzt hat, sein Diener, der liegt da völlig zerstört unter einem Strauch und möchte nur noch sterben. Er hat keine Kraft mehr. Was macht Gott? Bist du jetzt ein unnützer Knecht, zu nichts mehr zu gebrauchen, kriegt er einen Arschtritt? Ist sogar sein ewiges Leben vielleicht in Gefahr? Nein. Und das ist das Wunderbare, dass Gott so eben nicht ist, wie wir Menschen vielleicht wären. Er kriegt erstmal was zu essen. Dann soll er weiterschlafen, ausruhen. Dann kriegt er nochmal was zu essen. Dann führt Gott ihn einen Weg. Man mag über Pilgerreisen denken, wie man will, aber manchmal ist Stille und Einsamkeit und Besinnlichkeit etwas Gutes. Er führt ihn einen weiten Weg. Ich habe nachgelesen, es sind wohl 320 Kilometer, die er in 40 Tagen gegangen ist. Das ist nicht schnell. Der ist nicht schnell gelaufen. Der ist ganz langsam einen Weg gegangen und ist zur Ruhe gekommen. Dann geht er auf den Berg Horeb, ein besonderer Ort, der Berg Gottes. Und er versteckt sich in einer Höhle. Er ist noch nicht fertig. Er ist noch nicht fertig. Und Gott beginnt seine Seelsorge und fragt, was machst du eigentlich hier? Ich habe doch mit dir ganz andere Pläne. Und dann kommen diese Naturerscheinungen. Ich weiß, du hast schon mal nachgefragt, in welcher Reihenfolge. In welcher Reihenfolge kommen die Naturerscheinungen? Ein Sturm, der Felsen zerreißt, der die Berge zerbricht. Können wir uns so einen Sturm vorstellen? Also es muss ein gigantisches Ereignis gewesen sein. Aber da drin ist Gott noch gar nicht. Das ist nur eine Naturgewalt, über die er gebietet. Was für uns riesengroß ist, darüber gebietet Gott einfach. Denkt an Jesus auf dem See. Er sagt, schweig still und es ist Stille. Dann kommt ein Erdbeben, ein Feuer und darin ist Gott nicht. Und dann kommt eine leise Stimme. Und diese Stimme, die redet mit ihm. Und er wird neu beauftragt. Er wird nicht weggeworfen. Er wird neu beauftragt. Und er gehorcht. Wenn wir mal diese Schritte betrachten, wie Gott mit ihm umgeht, lässt sich ein Muster erkennen. Auch mit uns geht Gott so um. Wir haben große, tolle Sachen erlebt mit Gott. Wenn es die Bekehrung ist, besondere Dinge hat jeder irgendwo. Heilung. Jeder hat so seine Wunder. Und wir kennen aber auch, dass wir am liebsten nur sterben würden. Weil alles irgendwo so schrecklich ist und wir nicht menschlich nicht weiter wissen. Und Gott sagt, ich bin viel, viel, viel größer als all das. Ich gebiete über Dinge, vor denen du Angst hast. Das ist nur ein Wort für mich. Und gehorch mir einfach. Tu, was ich dir sage. Und wenn wir die Geschichte weiterverfolgen, diese übermächtige Isabel, sie wird von ihren Dienern aus dem Fenster geworfen, die Reiter reiten darüber, man findet nur noch Teile von ihr. Diese übermächtige Isabel ist nichts vor Gott. Ahab stirbt jämmerlich. Und Elia wird von Gott selber abgeholt. Das, was für uns übermächtig erscheint, ist es nicht. Es ist klein vor Gott. Menschen vielleicht oder Dinge, vor denen wir Angst haben, sind vor Gott nicht groß. Nichts ist vor ihm groß. Und es geht in der Hauptsache, also ich sag mal, der Kerngedanke in dieser Geschichte ist, hinkt nicht auf beiden Seiten. Vertraut Gott. Wenn wir ihm vertrauen, seinem Wort vertrauen und wir dem glauben, was er uns versprochen hat, dann können wir gewiss sein, es geschieht auch. Es geschieht auch. Ich finde es wunderbar, wenn man weiß, wohin man geht. Wenn die Worte der Bibel für ein verbindliches Versprechen sind. Ich habe eine Wohnung für dich bereitet. Ich hätte es nicht gesagt, wenn es nicht so wäre, sagt er. Die Wohnung ist fertig. Wir dürfen es glauben, wir dürfen es annehmen. Und wir dürfen es weitersagen. Weitersagen. Und es kommt auch wieder mal die Art Gottes aus dieser Geschichte heraus. Wir erleben diese wunderbare Seelsorge und wir stehen vor einem riesengroßen blutigen Haufen, der nicht ästhetisch ist. Ich möchte es gar nicht sehen, was da passiert ist damals. Gott macht ganz klar, was Ungehorsam bedeutet. Und Gott macht auch ganz klar, was Vertrauen bedeutet. Und dass man in dem Vertrauen in aller Schwäche auch weitergeführt wird. Wir werden nicht weggeworfen, wenn wir mal schwach sind. Und wir dürfen uns bitte auch selber nicht wegwerfen. Das reiht sich an das Thema, was wir nächsten Sonnabend hören werden. Wir sind allein schon dadurch, dass Jesus für uns gestorben ist, unendlich viel wert. Wir sind es wert in unserer Schwäche durch Jesus. Ich hoffe, dass ihr aus dieser alttestamentlichen Geschichte, Bericht, etwas für euch mitgenommen habt, dass auch die größten Wunder manchmal in einer Schwäche enden, dass wir bei allem guten Wollen auch versagen. Und dann ist es die Frage, wie wir damit umgehen, dass wir nicht in Abgötterei verfallen, unser Leben immer noch in Gottes Hand legen und er macht es gut, weil er uns lieb hat. Amen.